Ja, wir sind in beiden Gemeinden in unserer Predigtreihe im zweiten Petrusbrief. Und das Thema heute lautet ja falsche Lehren und ihre Folgen. Und nach den beiden erbaulichen Predigten über das erste Kapitel vielleicht nicht unbedingt ein Thema, das man sich wünscht oder das einem attraktiv erscheint. Aber es ist ein Vorteil unserer Vorgehensweise, einer fortlaufenden Auslegungspredigt, dass wir eben ganze biblische Bücher durchpredigen und damit auch Themen anschneiden, die dem Zuhörer oder vielleicht auch dem Prediger selber nicht so wichtig oder auch nicht so anziehend erscheinen. Aber wenn es Petrus wichtig war, das Thema Warnung vor falschen Lehren zu behandeln, wird es sicher auch für uns wichtig sein, sich damit zu befassen. Denn es hat sich ganz einfach seit der damaligen Zeit nichts grundlegend geändert. Zum Einstieg möchte ich euch eine Meldung aus Idea Spectrum, einem evangelikalen Wochenmagazin, weitergeben. Dort war in der vorletzten Ausgabe zu lesen: Pfingstpastor stirbt nach Schlangenbiss. Der Untertitel der Meldung: Giftschlangen. Bereits mindestens 100 Todesfälle in den USA. Der 42-jährige Jamie Coots wurde am 15. Februar in einem Gottesdienst in Middlesbrough von einer Klapperschlange gebissen, die er in der Hand hielt. Coots verweigerte jede Behandlung und schickte die herbeigerufenen Sanitäter weg. Eine Stunde später starb er. Coots trat in einer Fernsehshow mit dem Titel Snake Salvation, also Errettung durch die Schlange, auf. Seit über 100 Jahren praktizieren einige Pfingstgemeinden im Südosten der USA das Hantieren mit Schlangen als Glaubensübung. Ihre Mitglieder legen sich Giftschlangen an und glauben, dass ihnen die Bisse nicht schaden können. Dabei berufen sie sich auf Jesus. Im Markus-Evangelium, Kapitel 16, in den Versen 17 und 18 heißt es: Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinen Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Coots war bereits mehrfach gebissen worden. 1998 überlebte er nur knapp. 1995 starb eine Frau während einer von ihm geleiteten Schlangenzeremonie. Nach Angaben des US-Professors für Religionspsychologie Ralph Hutz gibt es in den USA mindestens 100 Todesfälle nach rituellen Schlangenbissen. Soweit dieser kurze Bericht. Woran sind diese Menschen wie Jamie Coots und die anderen 100 wirklich gestorben? Letzten Endes nicht an Schlangengift, sondern an einer falschen Lehre, die da lautet: Die Gaben und Vollmachten, die Jesus damals seinen Aposteln und Jüngern gegeben hatte, gelten im gleichen Umfang auch heute jedem Gläubigen. Falsche Lehren haben Folgen, in diesem Fall sogar tödliche. Das war natürlich ein extremes Beispiel, aber es gibt andere Beispiele, die wir besser nachvollziehen können und die unserem Lebensalltag mehr entsprechen oder unserem Erfahrungshorizont mehr entsprechen. In Kürze erscheint ein Buch mit dem Titel »Warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene ihren Glauben verlieren«. Und in diesem Buch wird die Geschichte von jungen Menschen erzählt, die sich bekehrt, in ihren Gemeinden aktiv mitgearbeitet haben und dann doch ihren Glauben verloren haben. Und daraus möchte ich euch zwei Beispiele bringen. Das erste handelt von einem Nicolo, heute 28 Jahre alt. Er ist aufgewachsen in einer sehr gesetzlich geprägten Gemeinde in Italien. Er war aktiver Mitarbeiter in seiner Gemeinde, leitete Freizeiten, predigte und nahm an Missionseinsätzen teil. Er selber beschreibt diese Zeit folgendermaßen: Ich habe jeden Tag gebetet, regelmäßig Bibel gelesen und eine intensive Beziehung zu Gott gehabt. Er kommt dann nach Deutschland und heiratet dort eine gläubige Frau. Und in dieser Zeit erschien das Buch eines der führenden Atheisten unserer Zeit, nämlich des Evolutionsbiologen Richard Dawkins mit dem Titel Der Gotteswahn. Er liest dieses Buch und dieses Buch wirft ihn völlig aus der Bahn. Seine Zweifel an den Aussagen der Bibel und vor allem am Schöpfungsbericht und an Gott werden so groß, dass er schließlich alles hinwirft und sich bewusst von Gott abwendet. Nach 2 Jahren trennt sich seine Frau von ihm, da sie nicht mit einem ungläubigen Mann zusammenleben möchte. Man fragt sich, wie es sein kann, dass so jemand, der voll im Gemeindedienst stand, ausgelöst durch das Lesen eines atheistischen Buches, sich bewusst von Gott abwenden kann. Und das zweite Beispiel, das ist eine Ines, 22 Jahre alt. Sie bekehrt sich zusammen mit ihrer Familie während einer Freizeit und sie schließen sich alle einer charismatischen Gemeinde an. Und sie berichtet dort aus dieser Zeit, die Konferenzen und Freizeiten waren wahnsinnig wichtig für mich und ich habe da immer richtig drauf hingefiebert. Da haben wir immer krasse Sachen erlebt, wie Gott Menschen heilt, wie die eigenen Hände kribbeln und wie wir von Gott beschenkt werden. So ihre eigene Aussage. Es ging ihr vor allem darum, Gott spürbar zu erleben. Und er sprach ihrer Meinung nach zu ihr in unterschiedlichsten Situationen, durch Bilder, Eindrücke, während Gebeten und in alle Entscheidungen hinein. Nach dem Abitur meldet sie sich für einen Missionseinsatz unter Jugendlichen in Australien an. Und dort erlebt sie frommen Leistungsterror pur. 6 Tage die Woche, 8 bis 12 Stunden Einsatz. Und es ging hauptsächlich darum, Zahlen vorzuweisen. Wie viel haben sich bekehrt? Wie viel haben den Gottesdienst besucht? Jeder Mitarbeiter eines Teams musste 4 Jugendliche bekehren, von den Bekehrten dann wieder jeder 4 und so weiter. Schneeballsystem auf charismatisch also. Bei Kritik an der Teamleitung hieß es nur, Gott lehrt dich Demut. Ines verspürte einen starken geistlichen und psychischen Druck. Nach 1 Jahr kehrt sie nach Deutschland zurück und erlebt einen totalen Zusammenbruch. Die Leute aus ihrer Gemeinde sagten ihr nur, sie müsse mehr beten und noch mehr Zeit vor dem Thron Gottes verbringen. Dann würde es schon wieder besser werden. In dieser Zeit musste sie ständig weinen und hatte mit Selbstmord Gedanken zu tun. Eine Psychologin stellt eine Depression fest und eine Seelsorgerin sagt ihr, dass sie bereits in der Zeit vor dem Missionseinsatz in einer unwirklichen christlichen Scheinwelt gelebt hat. Mittlerweile ist sie dabei, sich vom christlichen Glauben loszulösen. Diese 2 Fälle und auch viele andere zeigen, welche Folgen falsche Lehren und eine daraus abgeleitete Praxis in den Gemeinden oder, und das ist genauso gravierend, das Fehlen klarer biblischer Lehre haben können. Sie können Menschen vom Glauben wegbringen, sie für das Reich Gottes untauglich machen und sie seelisch und geistlich zugrunde richten. Sie können gesunde Gemeinden spalten und zerstören. Sie öffnen die Gläubigen für Verführungen und treiben sie in die Arme des Antichristen. Lee Gray, einer der führenden Charismatiker in den USA, hat dazu selbst in einer von ihm herausgegebenen Zeitung geschrieben, ein bekannter pfingstlicher Evangelist sagte zu mir, jetzt bin ich davon überzeugt, dass ein großer Teil der charismatischen Bewegung dem Antichristen folgen wird, wenn er auftreten sollte. Denn sie haben kein geistliches Unterscheidungsvermögen. Bei der Auseinandersetzung mit falschen Lehren geht es also nicht um irgendwelche kleinlichen Streitereien, um spitzfindige Lehrunterschiede, mit denen sich vielleicht Theologen, aber nicht einfache Gläubige beschäftigen sollten. Es geht schlicht und einfach darum, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben und uns nicht verführen lassen, ganz gleich zu welcher Seite hin. Als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, leben wir nicht in einem luftleeren Raum, sondern haben einen Feind, der uns mit allen Mitteln zu Fall bringen und für Gott unbrauchbar machen will. Deshalb hat uns Jesus selbst eindringlich gewarnt: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und deshalb haben die Schreiber der neutestamentlichen Briefe vehement und mit deutlicher Sprache gegen die verschiedenen Irrlehren und der Irrlehrer der damaligen Zeit sich gewandt. So auch Petrus in unserem heutigen Predigtext, 2. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Der erste Abschnitt ist hier in der Schlachterübersetzung überschrieben: Warnung vor falschen Lehren. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das ist soweit unser heutiger Text. Wenn wir uns diesen Text vor Augen halten, drängen sich folgende Fragen auf, und darum wird es in der Predigt heute gehen. Das erste: Wie beschreibt Petrus ihr Lehrer und ihre Lehren? Wie gehen sie vor? Was bewirken sie? Und was haben sie in der Ewigkeit zu erwarten? Das zweite: Was bedeutet das für unsere Zeit? Wie sehen aktuell falsche Lehren aus? Und die dritte Frage: Wie sollen wir damit umgehen? Wie können wir uns selbst davor bewahren? Zur ersten Frage: Petrus stellt fest, dass es schon in Israel falsche Propheten gab und auch in der Gemeinde falsche Lehrer auftreten werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen werden. Dazu müssen wir wissen, wie sich damals falsche Lehren ausgebreitet haben. Sie wurden von umherziehenden Wanderpredigern in die Gemeinden getragen, die dann durch ihre Redekunst Anhänger um sich scharten, die Autorität der apostolischen Lehren und die der Leiter in Frage stellten und so schließlich die Gläubigen irreführten und die Gemeinden spalteten. Sie waren dabei sehr erfolgreich, denn in Vers 2 lesen wir, dass viele ihren verderblichen Wegen nachfolgen werden. Sie benutzen dabei betrügerische Worte, mit denen sie die Gläubigen ausbeuten. Durch ihre Lehren verleugnen sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat. Das heißt, sie stellen uns einen Christus vor Augen, der mit dem biblischen Christus nicht mehr viel oder gar nichts mehr zu tun hat. Wenn wir uns die heutige Situation anschauen, muss man feststellen, dass sich daran nicht viel geändert hat. Auch heute treten Lehrer mit ihren falschen Lehren in den Gemeinden, in unzähligen Konferenzen und Seminaren und in den christlichen Ausbildungsstätten auf. Aber ein maßgeblicher Unterschied zu damals besteht darin, dass sich heute falsche Lehren in kurzer Zeit über die ganze Welt durch die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten, durch Internet, durch ein riesiges Angebot von Büchern, Zeitschriften und sonstigen Publikationen ausbreiten. Auch heute finden diese falschen Lehren reißenden Absatz und viele Anhänger. Wenn wir uns die typischen Megagemeinden in den USA oder sonst irgendwo anschauen, zeigt sich, dass nur wenige davon als bibeltreu zu bezeichnen sind. Die mit Abstand am stärksten wachsende Freikirche und Kirche überhaupt ist die pfingstlich-charismatische Bewegung mit ihren irreführenden Lehren, zum Beispiel über Zungenrede, Geistestaufe, Heilungen, Prophetien und so weiter. Man kann den Eindruck gewinnen, je extremer die Lehren, desto größer das Wachstum. An dieser Stelle ein Wort zu den Beispielen, die ich bringen werde. Sie kommen fast alle aus dieser Bewegung. Aber nicht deswegen, weil ich mich auf sie besonders eingeschossen hätte, sondern ganz einfach aus zwei Gründen. Als Gemeinden vor Ort haben wir immer wieder mit Menschen aus dieser Bewegung zu tun, weil es hier überall entsprechende Gemeinden gibt. Und zweitens hat diese Bewegung, was falsche Lehre anbetrifft, den größten Einfluss und richtet so den größten Schaden an. Es geht auch in keiner Weise um eine Verurteilung von irgendwelchen Personen, sondern nur um die Inhalte bestimmter Lehren und ihrer Folgen. Wir haben gelesen, dass ihre Lehrer die Menschen mit betrügerischen Worten ausbeuten und unseren Herrn Jesus verleugnen, indem sie ein falsches Bild von ihm zeichnen. Wie sehen denn solche betrügerischen Worte aus? Heute genauso wie damals. Paulus warnte damals schon im 2. Timotheus 4,3: Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Damals wie heute ist biblische Lehre nicht unbedingt das, was die Menschen und auch die Gläubigen hören wollen. Deshalb suchen sie sich Lehrer, die ihnen das predigen, was sie hören wollen. Was wollen Menschen von heute? Weltliche Wissenschaftler haben die Postmoderne, wie die heutige Zeit genannt wird, analysiert und kommen sinngemäß zu folgenden Ergebnissen. Der heutige Mensch ist bedürfnisorientiert. Er möchte zuerst seine Bedürfnisse befriedigt sehen, nicht irgendwann, sondern möglichst bald. Der Mensch dreht sich um sich selbst. Es geht darum, Spaß zu haben, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Für etwas Opfer zu bringen oder zu leiden, die Suche nach einer allgemeingültigen Wahrheit ist out. Wahr ist nur noch, was ich selbst erleben und erfahren kann, was für mich selbst wahr ist. Erlebnishunger und Unterhaltungswert sind angesagt. Und genau dem wird das gerecht, was heute am christlichen Markt der Lehren und Bücher und so weiter angeboten wird. Das Wichtigste ist, du entdeckst, wie unendlich wertvoll du bist. Du musst dich zuallererst um dich selbst kümmern. Das Lebensmotto des Christen heißt, dein Leben genießen. Jesus ist ein zärtlicher und leidenschaftlicher Liebhaber. Er erfüllt alle deine Sehnsüchte. Jesus ist nicht mehr in erster Linie der Retter und Erlöser, sondern er ist gekommen, um deine inneren Wunden zu heilen. Er bringt dir Gesundheit, Wohlstand und Erfolg, also einfach ein glückliches Leben. Gottesfurcht und Frömmigkeit sind von gestern. Heute geht es um die Farben deiner Spiritualität. Bibellesen ist trocken und nur ein selbst auferlegtes Pflichtprogramm. Du musst Gott selbst in der entspannten Versenkung der Stille erleben, fühlen und spüren nach dem Motto, spürst du Gott schon oder liest du vielleicht noch in der Bibel? An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel für solche Lehren, auf die amerikanische Fernsehpredigerin Joyce Meyer eingehen, die weltweit und auch in Deutschland großen Einfluss hat und auch in unseren Gemeinden gelesen und gehört wird. Sie hat sich ein gewaltiges Imperium aufgebaut und lebt selbst in einem bombastischen Luxus, den sie als Segen Gottes für ihre Arbeit sieht. Doch ihre Bücher und Predigten zieht sich wie ein roter Faden genau das, was ich vorhin erwähnt habe, nämlich die Christen zu lehren, sich selbst und ihr Leben zu genießen. Ein typischer Aufruf in ihren Vorträgen ist, Genießt euer Leben, genießt euch selbst. Ich will, dass ihr euer Leben genießt und dass ihr euch selbst genießt. Weiter heißt es, ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass wir sündigen, wenn wir unser Leben nicht genießen. Und ihre theologische Begründung in Anführungszeichen, ich war unglücklich, obwohl ich wiedergeboren war. Deshalb will ich unbedingt Menschen helfen, das Leben zu genießen, denn dafür ist Jesus gestorben. Das sind jetzt nur ein paar wenige Aussagen. Der Theologe Thorsten Brennscheid hat sich die Mühe gemacht, 150 ihrer Sendungen zu untersuchen und hat gezeigt, dass ihre Lehren in wichtigen Fragen meilenweit von biblischer Lehre entfernt sind. Sie tut genau das, wovon Petrus gesprochen hat, nämlich Christus zu verleugnen. Das heißt, einen anderen Christus als den der Bibel zu verbreiten. Wer behauptet, dass Christus dafür gestorben ist, damit wir unser Leben genießen können, verführt Millionen von Christen dazu, sich in ihrem Leben um sich selbst, um ihr Wohlergehen und ihren Wohlstand zu drehen und ihren eigentlichen Auftrag aus dem Blick zu verlieren. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Text. Im Vers 2 ist auch noch die Rede davon, dass die Menschen mit betrügerischen Worten ausgebeutet werden. Damals lebten die bereits erwähnten Wanderprediger von den Spenden der Gläubigen. Auch heute muss man feststellen, dass unter dem Versprechen, Gott segnet deine Großzügigkeit, eine Menge an Spenden eingetrieben wird. Aber das eigentliche Ausbeuten heute, denke ich, ist das Ausnutzen der Leichtfertigkeit und Blauäugigkeit, der starken, gefühlsmäßigen Ansprechbarkeit vieler Menschen und der Oberflächlichkeit und Verführbarkeit vieler Gläubiger, vor allem derer, die erst am Anfang ihres Glaubensweges stehen. Im Vers 14 desselben Kapitels lesen wir dazu, dass die Irrlehrer die unbefestigten Seelen an sich locken. Genau das haben wir heute in einem erschreckenden Ausmaß vor Augen. Das Fehlen oder der geringe Stellenwert biblischer Lehre in vielen Gemeinden macht es erst möglich, dass sich falsche Lehren derart ausbreiten können. Eine Begleiterscheinung des Wirkens von Irrlehrern wird ebenfalls im Vers 2 beschrieben. Dort lesen wir, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert. Viele Geschwister, die aus charismatischen Kreisen kommen oder Kontakt dorthin haben oder hatten, berichten immer wieder von nicht erfüllten Heilungsversprechen. Da geht eine krebskranke Schwester voller Zuversicht im Gottesdienst nach vorne und sagt mit Freude, Gott habe ihr in einer Vision gezeigt, dass sie geheilt sei. Ein Jahr später fand ihre Beerdigung statt. Oft werden dann noch medizinische Maßnahmen abgelehnt, weil man ja damit nur seinen Unglauben zeigen würde. Kürzlich wurde ein Ehepaar einer Pfingstgemeinde in den USA zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie sich geweigert hatten, 2 ihrer 9 Kinder ärztlich behandeln zu lassen, die dann an Lungenentzündung starben. Der Richter sagte bei der Urteilsverkündigung zu ihnen, sie haben 2 ihrer Kinder getötet, nicht Gott, nicht ihre Gemeinde, nicht ihr Glauben, sondern sie. Wir können uns vorstellen, wie so etwas auf die ungläubigen Angehörigen wirken muss. Solche Menschen werden zutiefst verunsichert oder abgestoßen sein und vielleicht für immer für den christlichen Glauben verloren gehen. Das Gleiche gilt auch, wenn solche Menschen die gottlosen Zustände in extrem charismatischen Gottesdiensten oder Konferenzen mitbekommen. Einige Geschwister aus unseren Gemeinden können aus eigener Erfahrung davon berichten. In Vers 3 kommt Petrus noch auf einen schwerwiegenden Punkt zu sprechen. Er spricht vom Gericht über die Irrlehrer, das bereits gegen sie vorbereitet ist. In den Versen 10 bis 22 im gleichen Kapitel schildert er ausführlich den unmoralischen und sündhaften Lebenswandel dieser Leute. Das heißt, dass die Irrlehrer, die Petrus vor Augen hat, nicht einfach Brüder sind, die sich geirrt haben und deswegen falsche Lehren verbreiten, sondern Menschen, bei denen Verführung der Gläubigen und ein sündhafter persönlicher Lebenswandel zusammenfallen, was sie beides unter das Gericht Gottes bringt. Für Petrus gibt es also einen inneren Zusammenhang zwischen dem Verbreiten dieser falschen Lehren und einem gescheiterten persönlichen Lebenswandel. Wie sieht das heute aus? Leider nicht viel anders. Weil dieser Zusammenhang so wichtig ist, möchte ich euch ein paar Beispiele nennen und nochmals betonen, nicht um die betroffenen Menschen zu verurteilen oder an den Pranger zu stellen, sondern um auf die gefährlichen Folgen falscher Lehren und Praktiken hinzuweisen, als Warnung für uns selber, weil niemand von uns einen Garantieschein gegen das Fallen in Sünde hat. Die ersten zwei Beispiele kommen aus meinem eigenen persönlichen Erfahrungen. Vor kurzem war ein Bruder vom Missionswerk Friedensbote, der Jakob Janssen, bei uns in Tüttmoning zu einem Dienst, und er hat mir Folgendes erzählt. Er war im Urlaub in Brasilien und hat dort mennonitische Siedlungen besucht, die Anfang des letzten Jahrhunderts dort gegründet worden sind, so wie auch in anderen Ländern Südamerikas, vor allem in Paraguay auch. Und er hat mir dort die Zustände in diesen Gemeinden geschildert, die sich ja immer noch als mennonitisch bezeichnen. Und man muss sagen, diese Gemeinden sind gesetzlich entartet. Es gibt dort offene Sünde, Ehebruch und Vergewaltigungen sind an der Tagesordnung. Und es reicht, wenn jemand dann zu einem der Ältesten geht und das bekennt, und dann ist die Sache erledigt. Es wird also unter einem Deckmantel frommer Heuchelei wird offene Sünde toleriert. Es wird nichts dagegen unternommen. Das alles mit der Bibel in der Hand. Und typisch für solche Gemeinden ist auch, dass dort die Verantwortlichen, die Ältesten, ja, mit Machtmissbrauch und mit Willkür ihre Gemeinden beherrschen und jede Kritik, jedes Aufbegehren dagegen unterdrücken. Das zweite Beispiel, wir waren vor einigen Jahren in Kroatien im Urlaub, und in unserem Ferienhaus, in dem wir gewohnt haben, hat auch ein Leiter einer charismatischen Gemeinde in Duisburg gewohnt. Das war eine Gemeinde mit 400 Leuten, und natürlich haben wir uns sehr oft unterhalten. Und er hat mir berichtet von einer sogenannten Heilungskonferenz in Duisburg, die er ausgerichtet hat, die durchgeführt wurde von irgendeiner Gemeinde aus Südkorea. Ja, dass es bei diesen Heilungen auf der Bühne nicht so ganz mit rechten Dingen zuging und ja, einfach manipuliert worden ist, was ihn aber weiters nicht groß gestört hat. Oder wir kamen zum Sprechen auf seine Gemeinde und hat sich herausgestellt, dass die überhaupt keine Ältesten haben. Ich habe gefragt, ja, warum gibt es in eurer Gemeinde keine Ältesten? Steht doch in der Bibel. Die Gemeinde wurde von seiner Frau und ihm geleitet, und weil es ihm gut funktioniert hat, ist es halt dabei geblieben. Aber dass er sich damit offensichtlich über das hinweggesetzt hat, was in der Bibel steht, hat ihn nicht großartig belastet oder nicht groß gestört. Die nächsten Beispiele: im Jahr 2008 gerieten die Charismatiker weltweit aus dem Häuschen, weil angeblich eine neue Erweckung in den USA hereingebrochen ist, diese Erweckung von Lakeland, wenn sich jemand erinnern kann. Die zentrale Figur dieser angeblichen Erweckung war Todd Bentley, jemand, der aus dem Bereich der Drogen- und der Satanistenszene sich anscheinend bekehrt hatte, als großer Erweckungsprediger aufgetreten ist, angeblich Leute geheilt hat. Und dieser Mann ist von heute auf morgen stillschweigend von der Bühne verschwunden, weil sich herausgestellt hat, dass er der Alkoholsucht verfallen war und eine außereheliche Beziehung unterhielt. Im gleichen Jahr war zu lesen von einem Jugendpastor einer Pfingstgemeinde in Australien. Er hat seinen Gläubigen erzählt, dass er an einer Krebskrankheit leidet, die jetzt Jesus Schritt für Schritt heilt. Und er hat sogar darüber einen Song geschrieben mit dem Titel Heiler, der dann auf dem Platz 2 in der australischen Hitparade gelandet ist. Ja, und dann war zu lesen über ihn, durch seine bewegende Geschichte gab er vielen Krebskranken Hoffnung. Doch Ende August stellte sich heraus, dass der Pfingstpastor die Krebserkrankung nur vorgetäuscht hatte und in Wirklichkeit an einer langjährigen Pornosucht leidet. In Deutschland ist im charismatischen Bereich ganz bekannt eine schillernde Figur, der Reinhard Bonnke. Es wird berichtet von einer seiner Massenevangelisationen in Nairobi, in Nigeria. Dort waren Kinder eines Missionars zugegen, die haben Folgendes auf so einer Massenveranstaltung beobachtet. Da ist ein gesunder Mann in einen Rollstuhl, hat sich in einen Rollstuhl gesetzt. Er wurde dann auf die Bühne gebracht, wo natürlich wie immer Heilungen stattfanden. Und plötzlich ist dieser gesunde Mann aufgesprungen als geheilt. Und da war natürlich zum Lesen, ja, durch diese Heilungen haben sich viele Menschen bekehrt. Die Kinder dieses Missionars haben den örtlichen Veranstalter dieses Missionswerks Christus für alle Nationen zur Rede gestellt. Und er hat bloß gesagt, oder es heißt da, doch der Befragte hatte mit dieser Art Verkündigung keine Probleme. Schließlich bewirke und stärke dies ja bei vielen den Glauben, meinte er lakonisch. Der deutsche Pastor Helmut Weidemann hat sich die Mühe gemacht, diesen angeblichen Heilungen bei den Veranstaltungen von Bonnke auf den Grund zu gehen. Und in seinem Untersuchungsbericht kommt er zu dem Schluss, ich habe noch nie so viel Unwahrheit angetroffen. Das weltweit bekannte charismatische Urgestein Yom Kippur, Pastor der 800.000 Mitglieder umfassenden Yeouido-Gemeinde des vollen Evangeliums in Südkorea, wurde jetzt zu 3 Jahren Gefängnis und zu 3,3 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt, weil er Spendengelder unterschlagen hat. Sein Sohn, der auch in dieser Gemeinde ist, hatte einen Haufen Geld an der Börse verzockt. Ja, und dieses Geld hat er dann eben aus diesen Spendengeldern ausgeglichen, der Vater. Die Frage, sind das Zufälle oder überbewertete Einzelfälle, die überall passieren können? John MacArthur, den viele von uns durch seine Studienbibel kennen, hat in seinem neuesten Buch mit dem Titel Fremdes Feuer die Geschichte der charismatischen Bewegung untersucht und kommt sinngemäß zu folgender Einschätzung. Die charismatische Bewegung war schon immer ein Nährboden für Skandale, Gier, falsche Lehre und alle Arten geistlichen Betrugs. Diese genannten Beispiele sind also keine Ausreißer, sondern eher die Spitze eines Eisbergs und spiegeln genau den inneren Zusammenhang zwischen Irrlehre und persönlichem Lebenswandel wider, den John Petrus in seinem Brief aufgezeigt hat. Wie sind solche Entwicklungen möglich? Ich denke, man muss einfach sehen, je weiter sich falsche Lehren und Praktiken von der Mitte der biblischen Lehre entfernen, umso größer wird der Spalt, in den Satan seinen Fuß setzen kann, umso mehr gewinnt er Raum in diesen Menschen, mit der Folge, dass diese immer verblendeter und vor allem unempfindlicher gegen Sünde werden. Sünde nicht mehr als Sünde erkennen können oder wollen. Bis zu einem Verhalten nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel, begünstigt durch einen selbst auferlegten Erfolgsdruck. Wir können hier beobachten, wie Menschen, die alle sicher mit guten Absichten begonnen hatten, durch falsche Lehren zu Fall gebracht werden. Wie schon erwähnt, spricht Petrus im Vers 3 über das Gericht für die Irrlehrer. Sehr aufschlussreich ist, was wir anschließend in den Versen 4 bis 8 lesen. Hier werden uns 3 Beispiele von Gerichten gezeigt, die Gott schon in der Vergangenheit vollzogen hatte. Das Gericht über Engel, gemeint ist hier die Begebenheit aus 1. Mose 6, in der die Engel, dort Gottes Söhne genannt, mit den Frauen der Menschen verkehrten. Das zweite, das Gericht über die gesamte Menschheit, ausgenommen Noah und seiner Familie, durch die Sintflut. Und das dritte, das Gericht über Sodom und Gomorra. Was war das Gemeinsame an diesen drei Fällen? Es waren die Ausschweifungen, die Zügellosigkeit und die Gesetzlosigkeit, die Gott richtete. Das Gleiche verurteilt Petrus bei den Irrlehrern. Der Vers 2 kann nicht nur mit verderblichen Wegen, sondern auch mit Ausschweifungen übersetzt werden, wie es zum Beispiel die Elberfelder und die Luther-Übersetzung tun. Was will uns Petrus damit zeigen? Zum einen, dass Irrlehren zu Ausschweifungen und Gesetzlosigkeit führen. Das können wir heute in den extremen Ausprägungen solcher Lehren zur Genüge beobachten, sei es im gesetzlichen oder im charismatischen Bereich. Zum anderen, dass Gott diese Ausschweifungen genauso bewertet und richten wird wie die, die in den drei Beispielen zu Gottes Gericht geführt haben. Gerade dieser Abschnitt macht deutlich, wie ernst Petrus ihre Lehre und das, was sie anrichten, beurteilt. Aber Petrus bleibt nicht beim Gericht stehen, sondern er spricht als nächstes eine sehr mutmachende Verheißung aus. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten. Gott wird jeden aufrichtigen, gottesfürchtigen Gläubigen in Versuchung und Verführung bewahren und sicher ans Ziel bringen. Was gehört zu einem gottesfürchtigen Leben eines Gläubigen? Darüber könnte man jetzt vieles sagen, aber ich möchte hier nur zwei Verse aus dem Judasbrief anführen, der sich ja ebenfalls mit scharfen Worten gegen Irrlehrer und Verführer wendet. Im Vers 17 dort werden wir aufgefordert, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn gesprochen worden sind. Und im Vers 20, ihr aber, Geliebte, erbat euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Wir sollen uns also gründen in und weiterbauen auf dem Fundament des Glaubens, den uns die Apostel und die anderen Schreiber der Heiligen Schrift gegeben haben, und in unserem Gebet mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Vor falscher Lehre bewahrt man sich, indem man in der richtigen biblischen Lehre gegründet und dort zu Hause ist. Dies setzt voraus, dass uns die grundlegende Wichtigkeit dieser Lehre bewusst ist, und hier liegt möglicherweise das Problem. Ich habe schon angedeutet, dass heutzutage in der modernen evangelikalen Christenheit die Bedeutung biblischer Lehre unterschwellig bis offen verleugnet wird, was sich in so schlauen Sprüchen wie Lehre trennt, Liebe vereint oder wir glauben nicht an die Bibel, sondern an Jesus äußert, oder in Gottesdiensten mit einer Stunde dessen, was sich verharmlosend Lobpreis nennt und eine Viertelstunde predigt. Lehre wird zunehmend zugunsten einer erfahrungs- und erlebnisorientierten Spiritualität, wie es so schön heißt, in den Hintergrund gedrängt. Vielleicht denken auch wir, dass Lehre eigentlich trocken und langweilig und eher etwas für Spezialisten und Kopfgesteuerte ist. Aber die Realität ist, wenn wir keine biblische Lehre haben, hat die falsche Lehre uns. Lehre für den Christen ist lebensnotwendig. Ich habe mir selber einmal ein Bild zurechtgelegt, um mir den Stellenwert biblischer Lehre klar zu machen. Ich stelle mir meinen Lebensweg als Christ vor, als eine Straße, die auf einem Berg zum Gipfel als Ziel führt. Wie auf einer Bergstraße üblich sind links und rechts der Straße Leitplanken angebracht, die verhindern sollen, dass man von der Straße abkommt. Was bedeutet das geistlich gesehen? Diese Straße, auf der ich gehen möchte, ist nicht der Weg der Lehre, sondern unser Herr Jesus selbst. Er hat gesagt, dass nur er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir sind bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt von Gott, dem Vater, mit Jesus Christus zu einer engen Gemeinschaft eins gemacht worden. Und aus dieser Gemeinschaft heraus möchte ich meinen Weg gehen. Damit ich von diesem Weg nicht abkomme, brauche ich als Schutz links und rechts Leitplanken. Und zwar die Leitplanken biblischer Lehre. Ohne sie werden wir auf der einen oder anderen Seite abrutschen oder vielleicht sogar abstürzen. Die Geschichte falscher Lehren zeigt dies bis auf den heutigen Tag eindrücklich. Vor ein paar Wochen berichtete mir eine Schwester aus unserem Hauskreis, die sonntags in eine charismatische Gemeinde in unserer Nähe geht, dass sie dort bedrängt wurde, warum sie denn immer noch nicht in Zungen rede und dass dort im Gottesdienst der Teufel ausgelacht werde, was immer das sein soll. Nach einer Diskussion sagte schließlich ein Bruder etwas sehr Weises zu ihr: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das war auf den Gottesdienst bezogen oder auf den Gottesdienstbesuch bezogen. Und ich möchte es auch auf die Frage der Lehre anwenden. Wir haben in diesem Buch, hier in der Bibel, die abgeschlossene Offenbarung Gottes. Das Evangelium passt und ist wirksam zu allen Zeiten und für alle Menschen dieser Erde. Ich frage mich, warum brauchen wir immer neue Lehren, Gemeindewachstumsbewegungen und Missionsstrategien, neue bahnbrechende Erkenntnisse in Anführungszeichen, Trends und Strömungen und Fernsehprediger am Fließband. Natürlich wollen wir unsere Zeit verstehen und auf aktuelle Entwicklungen reagieren können. Wollen wir von positiven Erfahrungen anderer Gläubiger lernen. Aber das alles erfordert keine Anpassung des Wortes Gottes an unsere Zeit, keine Modernisierung der Bibel für das 21. Jahrhundert mit einer verwässerten Wohlfühltheologie, und schon gar keine selbstherrlich hinzugefügten Falschaussagen und Irrlehren. Ich habe mich oft gefragt, wie wohl unsere verfolgten Geschwister in den islamischen Ländern oder in Nordkorea auf solche Aussagen reagieren, wie du sündigst, wenn du dein Leben nicht genießt. Vielleicht würden sie denken, ob wir schon noch richtig ticken oder ob wir denn sonst keine anderen Sorgen haben. Oder gibt es etwa ein geteiltes Evangelium, ein weichgespültes Evangelium für die westlichen Wohlstandschristen und das klassische Evangelium für die verfolgten Christen? Manchmal kann man den Eindruck gewinnen, dass es so sei. Deshalb noch einmal, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Lasst uns festhalten an dem, was wir haben. Wir brauchen nichts grundlegend Neues. Lasst uns vorsichtig sein mit dem, was am unbegrenzten christlichen Markt der Möglichkeiten angeboten wird. Ob es Bücher, Zeitschriften oder Internetinhalte sind. Und lasst uns wirklich alles an der Schrift prüfen. Die Gläubigen aus Apostelgeschichte 17,11 können uns hierbei ein Vorbild sein. Wir lesen von ihnen, sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Das heißt, nicht nur unseren täglichen Routineabschnitt in der Bibel zu lesen, sondern wirklich in der Bibel zu forschen, die Bibel in die Tiefe zu lesen und den Dingen dabei auf den Grund zu gehen. Dabei auch bibeltreue Hilfsmittel und Literatur zu benutzen und erfahrene Geschwister zu Rate zu ziehen. Am Anfang dieses zweiten Petrusbriefes haben wir gelesen, dass eine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Dies gilt es in Anspruch zu nehmen und mit Leben zu füllen, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Dann wird sich das erfüllen, was am Ende dieses zweiten Petrusbriefes steht. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.